Was ist?
Nichts ist.
Wie? Nichts.
Nichts.
Es kann doch nicht nichts sein.
Einfach nichts.
Immer ist etwas.
Warum soll nicht nichts sein?
Weil nichts immer etwas ist.
Nichts ist das Nicht-Etwas.
Nicht-Etwas ist auch etwas.
Nichts ist nichts und damit basta.
Was übrig bleibt, wenn nichts übrig bleibt. Über das Nichts. Feature von Rolf Kanzen.
Nichts?
Nichts.
Macht nichts.
Nein, macht nichts. Denkt nichts, fühlt nichts, isst nichts, trinkt nichts.
Gar nichts.
Nichts.
Nix, null, niente, mu, wu, nihil, nada, nichts.
Nichts.
Die Reise ins Nichts. Sie liegen im Zustand tiefster Entspannung bequem auf dem Rücken.
Wenn das Nichts etwas ist, was ist es dann? Und wenn das Nichts nichts ist, was soll es dann sein?
Ja, das ist eine der schwierigsten Fragen der Philosophiegeschichte. Ich halte sie offen gestanden, ich habe mich Jahrzehnte damit rumgeschlagen, für die schwierigste Frage der Philosophie, die dann auch nur Paradoxien zugänglich ist. Also die Logik des A gleich A, die ist im Falle von nichts nicht anwendbar. Es treibt einen um und eindeutige Antworten gibt es nicht.
Ludger Lütkehaus ist Philosoph und Literaturwissenschaftler und Nichtsexperte. Er ist auf der Suche nach dem Nichts, vor allem, aber nicht nur, in der europäischen Philosophie- und Literaturgeschichte.
Beobachten Sie Ihren Körper, wie er allmählich in einen Entspannungsmodus kommt.
Nichts, das Einzige, was man darüber sagen kann, ist nichts. Aber wenn nichts nichts ist, dann ist es nicht, oder? Also da ist man von Anfang an in Paradoxien, die in der Philosophiegeschichte dann dazu geführt haben, den Nichtsbegriff insgesamt zu verwerfen.
Über das Nichts zu reden, heißt Unsinn reden.
Sagen die Nichtsverächter und Allesfresser und Götterfreunde.
Das ist für mich eine zentrale Gegnerschaft, das soll man nicht verleugnen.
Wenn das Nichts 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 ist, was soll es dann sein?
Unsinnspoesie.
Professor Lütkehaus ist da ganz anderer Meinung.
In allen diesen Formen hat nichts existenzielle Dimensionen und an diesen muss man sich orientieren, wenn man sich in die Heiligkeiten des Nichtsbegriffs hinein vertieft.
Die Reise ins Nichts.
Da wird es schwierig und ich habe diese Schwierigkeiten zu lösen versucht, indem ich die Paradoxien, in die man sich unmittelbar verwickelt, wenn man über nichts nachdenkt, als signifikante, als aussagekräftige Paradoxien versteht. Also könnte man mit Wittgenstein sagen, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Schreiben. Darüber muss man schreiben.
Muss man schweigen.
Fast 800 Seiten hat Lütkehaus darüber geschrieben. Anderswo und in seinem Buch.
Nichts. Abschied vom Sein. Ende der Angst.
In diesem Sinne ist die Verwicklung in die Widersprüche, in die Paradoxien des Nichtsbegriffes unumgänglich, aber es sind signifikante, aussagekräftige Widersprüche, die mit der Struktur dieses seltsamen Non-Ens, was wir Nichts nennen, zu tun haben.
Lütkehaus will das Nichts retten vor der seinsobsessiven Nichtsvergessenheit, vor dem relativen Nichts, das das Nichts nur als Widerpart des Seins versteht.
Und umgekehrt.
Oder als noch nicht und nicht mehr. Lütkehaus philosophisches Ziel ist der vollendete Nihilismus.
Ihr Nacken ist mit einem Kissen sanft abgestützt.
Hereinspaziert, meine Herrschaft, hereinspaziert. Hier bekommen Sie das Nichts. Und nicht etwa nur das Nichts im Spiritusglas. Nicht nur das Nichts als Relativismus, als Sinnentleerung, als Nichtung, das ist Humbug, das ist die Mode von gestern, sondern, meine Herrschaften, ein solches Angebot ist noch nie da gewesen. Die Sache selbst, das Nichts selbst, das Nichts für Männer.
Die Reise ins Nichts.
Reise zu den Anfängen unseres Universums.
Das Universum dehnt sich aus, in sich, ja, aber drumherum, ja, gibt es nichts. Ja, also da ist nicht nur Leere oder Vakuum oder irgendetwas hinein. Nein, oder wir wissen es nicht, aber wir brauchen es nicht.
Matthias Steinmetz ist Vorsitzender des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam und Direktor des Forschungsbereichs Extragalaktische Astrophysik.
Das Universum könnte für sich, so wie es ist, das könnte alles sein. Alles drumherum brauchen wir nicht und können vermutlich noch nie feststellen, ob es was gibt oder nicht.
Professor Steinmetz braucht das Nichts für sein Denken eigentlich nicht. Und wenn er über das Nichts redet, dann meint er nicht nichts, sondern fast immer ein winziges bisschen etwas.
In der Quantenmechanik kommt nicht die Energie null raus, da kommt ein bisschen Energie raus. Das heißt, das Vakuum hat ein bisschen Energie. Und wenn das Vakuum ein bisschen Energie hat, dann kann aus dieser Energie sich immer kurzfristig was bilden und wieder zerstören. Ist halt das Minimum, aber es ist nicht wirklich nichts.
Im Anfang war, aber vielleicht gab es davor noch einen anderen Anfang oder einen Gott oder ein schöpferisches Prinzip, wer weiß. Egal. Am Anfang war dieses minimale quantenmechanische Etwas oder dieses Fast-Nichts. Und dann, vor 14 Milliarden Jahren, explodierte das Nichts in einem gewaltigen Urknall, den die Astrophysiker übrigens nicht unbedingt als singuläres Ereignis verstanden wissen wollen, sondern eher als Hypothese brauchen. Gut.
Achtsam sein. Zeitreise.
Also, am Anfang knallt es gewaltig. Obwohl es damals keine Atmosphäre, also keinen Schall gab. Und Raum und Zeit gab es auch nicht. Die entstanden erst mit dem Urknall. Es kann also eigentlich gar nicht so richtig geknallt haben beim Urknall.
Reise durch die Galaxis.
Das ist halt diese Energie des Nichts, ja, die dafür sorgt, dass das Universum sich beschleunigt aussieht. Wie das genau funktioniert, haben wir nicht verstanden. Das ist eines der großen Rätsel der theoretischen Physik.
Aber keine Angst, die Astrophysiker arbeiten daran. Ebenso an der Frage, was war, bevor anfangs alles auseinanderflog.
Was war davor? Und da gibt es die profane Antwort. Mit dem Urknall wurde auch die Zeit erschaffen. Und wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch keinen davor.
Es gab keinen Raum, keine Zeit, keinen Knall. Nur nichts. Aber davon jede Menge. Mit nur ganz wenig Energie. Dann gab es den geräuschlosen, hypothetischen Urknall. Und es war endgültig aus mit der zeitlosen Ruhe, mit dem friedlichen Nichts.
Das Nichts ist tot. Und es hat sich selbst getötet.
Das Sein entspringt einer doppelten Verneinung, der Selbstnegation des Nichts. Das Nichts nichtete sich und es entstand etwas. Das Sein wurde geboren aus den Untiefen des Nichts. Aber damit haben wir vorschnell den Bereich der Astrophysik verlassen und nähern uns zügig der Metaphysik.
Ihr Nacken ist mit einem Kissen sanft abgestützt.
Sein oder Nichtsein? Das ist hier die Frage.
Nichts.
Aber das ist noch lange nicht alles.
Sie liegen direkt im warmen Sand.
Und dann ist die Frage, wie stark war der Kick am Anfang? Wenn er stark genug war, geht es bis ins Unendliche. Wenn er nicht stark genug war, bleibt es irgendwann stehen und fällt wieder in sich zusammen. Aber das macht das Universum nicht.
Nein, es denkt nicht dran. Einmal in Gang gekommen, ist das Sein unersättlich. Es will nicht in sich zusammenfallen. Es will nicht sterben. Im Gegenteil, es will sich immer schneller, immer mehr ausdehnen, was sich physikalisch, insbesondere astrophysikalisch, eigentlich nicht gehört. Also, nach mehr als 7 Milliarden Jahren hatte das Universum keine Lust mehr, anständig auseinanderzudriften und dabei langsam an Energie zu verlieren. Warum nicht? Das wissen Astrophysiker nicht so genau. Vielleicht war dem Universum nach so langer Zeit einfach langweilig.
Das Universum? Und zwar nicht immer, sondern gerade erst so vor 6-7 Milliarden Jahren hat sich entschieden, auf einmal immer schneller auszudehnen.
Wahrscheinlich will das Universum immer mehr sein und immer weniger nichts. So legt es im reifen Alter von 6-7 Milliarden Jahren noch einmal kräftig an Dynamik zu.
Jetzt kann man sagen, okay, das kann man interpretieren als eine Energie des Vakuums. Das ist auch die Standardannahme, die einfachste Annahme, dass das Vakuum eine gewisse Energie hat. Dann kann man jetzt sagen, okay, das kennen wir ja eigentlich von der Quantenmechanik.
Das Universum wurde in der beschleunigten Ausdehnung enorm produktiv. Neue Galaxien, schwarze Löcher, Planeten mit allerhand darauf, in unserem Falle auch Menschen, die immer schneller, immer mehr schaffen, Macht gewinnen, kontrollieren, produzieren, sich vermehren, die ganze Welt ausfüllen mit ihren Hinterlassenschaften, mit ihren Körpern, ihren Stimmen, ihren Gerüchen, ihren Kindern und Enkeln.
Es ist ein weiter Sandstrand, sonnenüberflutet und voll mit Menschen.
Und voll mit Menschen und ihren aufdringlichen Absonderungen, die von draußen eindringen und den nicht still zu bekommenden Gedanken und Gefühlen da drinnen. Und dann kommt er, der Seinsekel, und mit ihm die Nichtssehnsucht, jedenfalls bei Jean-Paul Sartres Helden Roquentin in seinem Roman Der Ekel.
Alles ist grundlos, dieser Park, diese Stadt und ich selbst. Wenn es geschieht, dass man sich dessen bewusst wird, dreht es einem den Magen um und alles beginnt zu schwimmen. Das ist der Ekel.
Sonnenüberflutet und voll mit Menschen.
Das ist der Ekel.
Vor dem zu viel, vor der Existenz, vor dem Sein.
Und wer so überfüllt ist, entdeckt irgendwann auf einmal, da stimmt irgendetwas nicht. Ich brauche mal sozusagen die andere Seite. Und was ist die andere Seite von Überfülle? Ja, das ist relativ wenig, bis hin zum Nichts.
Überall war die Welt gegenwärtig. Vorn, hinten. Es hatte keinen Zeitpunkt gegeben, wo sie vermocht hätte, nicht zu existieren. Das irritierte mich. Gewiss, es gab keinen Grund, warum sie existierte, diese Larve. Aber es war nicht möglich, dass sie nicht existierte. Es war undenkbar. Um sich das Nichts vorzustellen, musste man schon hier mitten in der Welt sein, die Augen weit geöffnet, lebend.
Mitten in der Welt,
sonnenüberflutet und voll mit Menschen,
überfällt er einen, der Ekel. Und die Frage, warum diese Fülle und Überfülle, warum etwas da ist und nicht nichts.
Aber die ist nicht intellektuell, rational, sondern die ist existenziell, elementar.
Er lächelt selbstgefällig, unmittelbar vor meinem Gesicht, ganz wie in einem Albtraum. Ich kaue mühsam ein Stück Brot und kann mich nicht entschließen, es hinunterzuschlucken.
Die Menschen. Man muss die Menschen lieben. Die Menschen sind bewunderungswürdig.
Ich habe Lust zu brechen. Und mit einem Schlage ist er da, der Ekel.
Ihr Nacken ist mit einem Kissen sanft abgestützt.
Ich ekle mich, also bin ich.
Überall Existenz bis ins Unendliche. Zu viel, immer und überall. Das Nichts war nur eine Idee in meinem Kopfe. Eine existierende Idee. Unsicher, schwankend in dieser Unendlichkeit. Ich schrie, Dreck.
Verfluchter
Dreck.
Es ist nicht etwa dies und jenes zu viel, sondern das Dasein als solches ist zu viel. Und deswegen wird es zum Gegenstand des Ekels.
Achtsam sein.
Und ich schüttelte mich, um diesen klebrigen Dreck loszuwerden. Aber er hielt sich hartnäckig. Und es gab so viel davon. Ganze Tonnen voll Existenz. Unendlich viel.
Der Ekel ist in diesem Sinne natürlich ein existenzielles Grundgefühl bei Sartre geworden.
Ganze Tonnen voll Existenz, unendlich viel. Ich ersticke an dem Grunde dieses ungeheuren Verdrusses.
Ja, mein Name ist Paul Kotes. Also ich versuche Menschen zu helfen, sich wieder selbst zu finden.
Er ist Autor von...
Das Buch vom Nichts.
Paul Kotes ekelt sich nicht vor dem Nichts. Im Gegenteil, er mag das Nichts. Er meditiert zen-buddhistisch über das Nichts, ist Chef einer großen international agierenden PR-Agentur. Er ist Zen-Meister und bringt anderen Führungskräften und ganz normalen Menschen bei, wie sie über das Nichts meditieren können, um sich nicht länger vor der Überfülle fürchten zu müssen oder sich, wie Sartres Held, davor zu ekeln.
Wir müssen einen Weg finden, wie wir dieses völlige Loslassen ins Nichts hinein mit dem Alles verbinden. Da haben wir wieder das Paradoxe. Das alles ist das, was uns alles an Potenzial zur Verfügung steht. Diese unendliche Fülle der Welt.
Hereinspaziert, meine Herrschaften, hereinspaziert! Können Sie mir vielleicht Auskunft darüber geben, warum Seiendes überhaupt sein soll und nicht vielmehr nicht?
Nichts. Heidegger fragt, warum nichts und nicht nicht? Leibniz übrigens auch.
Spielt keine Rolle. Günther Anders, von dem diese Einladung ins Nichts stammt, nahm es nicht so genau mit Nicht und dem Nichts.
Warum auch? Ist schließlich nur nichts. Aber warum soll etwas sein und nicht nichts? Und warum soll sein besser sein als nichts?
Was kichern Sie denn so? Scheint Ihnen ja einen Heidenspaß zu machen, nicht antworten zu können. Mir auch. Also, wozu warten Sie denn noch? Darum hereinspaziert, meine Herrschaften.
Das Nichts. Das Nichts. Das Nichts.
Ihr Nacken ist mit einem Kissen sanft abgestützt.
Es ist die Grundfrage der Metaphysik.
Der Philosoph Martin Heidegger stellte sie in seiner Vorlesung »Was ist Metaphysik?«
und lautet »Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?«
Achtsam sein. Zeitreise.
Zeitreise zum Anbeginn des Seins.
Ich war 6 Jahre in den USA, meine erste Astronomievorlesung gegeben. Das war die Einführungsvorlesung für Studenten anderer Fächer. Ich habe eine Astronomievorlesung über das Universum, wo man so alles wunderbar beschrieben hat, mit kleinen Quizfragen zwischendurch, um die Studenten dabei zu halten. Und dann eine Quizfrage gestellt, wie alt ist die Erde? Und ich bekam von der halben Klasse 6000 Jahre als Antwort.
Das lässt sich aus der Bibel errechnen. Das wusste der Astrophysiker Professor Steinmetz auch. Trotzdem.
Ich war schockiert. Ich hatte schlicht und einfach damit nicht gerechnet.
Sie blicken hinauf in den blauen Himmel, über den ab und an weiße Wölkchen ziehen.
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Du aber, wie hast du es geschaffen? Wie hast du, Gott, den Himmel geschaffen und die Erde? Nichts hieltest du in deiner Hand, woraus du Himmel und Erde hättest erschaffen können. Was ist denn, ohne dass es wäre, nur weil du bist? Deshalb also hast du gesprochen und es ward.
Der seinsfixierte Kirchenvater Augustinus meint diese Fragen lediglich rhetorisch.
Gott sprach's, dann war's.
Creatio ex nihilo, schaffen aus nichts. Das kann nicht einmal die Quantenphysik. Die braucht immer ein bisschen was. Gott brauchte nichts vor 6000 Jahren, gar nichts. Er sagte es und dann schwupps, war's da. Die 6000 Jahre interessieren Augustinus übrigens wenig. Gott und sein schaffendes Wort waren immer da und sind zeitlos, jenseits von Zeit und Raum. Eine andere, ziemlich riskante Frage stellt er, indem er sie anderen in den Mund legte.
Was tat denn Gott, ehe er den Himmel und die Erde schuf? Denn war er müßig und wirkte nichts, warum dann blieb er so nicht immer?
War ihm langweilig? Wusste Gott nicht, was er tat?
Die so reden, die verstehen dich nicht, du Weisheit, Licht der Seelen. Die verstehen nicht, wie da wird, was in dir wird und durch dich wird.
Konnte Gott seine kreativen Impulse nicht kontrollieren?
Und das ist natürlich eine eigentümliche Frage, weil es fragt sich, ging Gott zeitlich der Welt voraus, bevor er sie geschaffen hat, oder geht er ihr nicht zeitlich voraus? Und wie kann man das denken?
Höllen hat er gemacht für die, die so fragen.
Und wer hat den Schöpfer gemacht? Was war, bevor es ihn gab? Darauf gibt es Antworten.
Höllen hat er gemacht für die, die anders antworten, als der heilige Augustinus.
Und im Laufe dieses Buches ist dann eine entscheidende Antwort, dass Gott der Welt natürlich nicht zeitlich vorausgeht, sondern in jedem Augenblick der Ursprung von Welt ist.
Ich war schockiert. Ich hatte schlicht und einfach damit nicht gerechnet.
Er ist sozusagen das ewige Jetzt als der Ursprung von Welt, als der Schöpfungspunkt von Welt hier und jetzt in der Ekstase der Zeiten, der Erinnerung, der Erwartung und Aufmerksamkeit auf das Gegenwärtige.
Alles nachzulesen in Bekenntnisse vom heiligen Augustinus.
Mein Schöpfer, ich war nichts und du hast mich hervorgebracht, so dass ich jetzt etwas und zwar ich bin. Ich danke dir für die Wohltat.
Halleluja.
Ja, woher kommt er? Das ist die alte Frage bei den Anfängen, nach den Anfängen. Was, wenn man in der Reihe der Kausalitäten immer weiter zurückgeht, was hat den angeblichen Anfang motiviert und so fort.
Und dann?
Sie blicken hinauf in den blauen Himmel.
Gott sah, dass es gut war.
Was schlecht ist, hat sich der Mensch selbst zuzuschreiben, wenn er sich abwendet vom guten Sein und es damit zunichte macht.
Vom Nichts her hat die Nichtswürdigkeit ihren Namen erhalten. Nichts ist nämlich alles, was fließt, was sich auflöst, was zerrinnt.
Was sündig ist. Und so wird das Nichts von Augustinus verteufelt.
Und es ist evident, weil die Sünde nichts ist und auch die Menschen nichts werden, wenn sie sündigen.
Was nicht heißt, dass sie dann zu nichts werden. Schön wär's.
Höllen hat er gemacht.
Bei Augustinus werden böse Menschen zu einer Art Unsein. Sie landen in der Hölle. Fürchterliche Qualen, pausenlos, Tag und Nacht. Und zwar für immer und ewig. Die Menschen sollen schuld daran sein, dass das Nichts ins göttliche Sein kommt und es schlecht macht.
Sie blicken hinauf in den blauen Himmel.
Ja, das Nichts ist in bestimmten sehr wirkungsreichen Traditionen mit dem Bösen identifiziert worden. Das Böse ist das Nichts. Und das hat vor allen Dingen sehr stark auch mit der christlichen Gottesvorstellung zu tun, weil Gott das Sein schlechthin ist.
Und das Sein stammt von Gott, ist eigentlich gut, schön und edel, eben göttlich, wie das von ihm geschaffene Sein. Allwissend wie er ist, hätte Gott es eigentlich absehen können, was er da in Gang gesetzt hat. Jahrtausende voller Elend und Unglück, Mord und Totschlag. Hätte er nichts getan, wäre uns viel erspart geblieben. Und Gott und sein gläubiges Bodenpersonal hätten ein theologisches Problem weniger gehabt. Die Theodizee-Frage.
Die Rechtfertigung Gottes in Anbetracht des Übels in der Welt.
Wenn einfach nichts da gewesen wäre, hätten beide, Gott und wir, unsere Ruhe gehabt. Dann aber hätte jener Montagmorgen, an dem Gott die Erde schaffen wollte, etwas anders verlaufen müssen.
Ich glaube einmal, dass diese kurze Fiktion sehr unterhaltsam ist. Sie setzt Gott nun also einem Härtetest in der Selbstbefragung aus, den er so noch nicht erlebt hat. Die Situation ist die, dass er anfangen möchte zu schaffen. Es ist ein wunderbarer Montagmorgen, alles sieht nach Schaffen aus und gerade will er anfangen.
Gott stand eines wunderbaren Frühlingsmorgens auf. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten. Wie man hört.
Jetzt geht's los.
Heute war der Tag, an dem er Himmel und Erde schaffen wollte. Doch dann zögerte er. In den Tagen zuvor hatte er auch schon daran gedacht. Wenn es nicht so perfekt werden würde. Besser als nichts, hatte er sich da geantwortet. Jetzt zögerte er. Wieso besser als nichts? Wieso ist Sein besser als nichts? Nichts ist nichts, unvergleichbar, absolut und damit basta. Und überhaupt, wieso soll überhaupt etwas sein? Gott grübelte und grübelte. Dann beschloss er ein für allemal, das mit dem Schaffen von Himmel und Erde aufzugeben. Und er fühlte sich sehr erleichtert. Eine Woche später, als er noch einmal darüber nachdachte, stöhnte er auf.
Oh, mein Gott, was für einen Fehler ich beinahe gemacht hätte.
Diese Geschichte haben wir aus Ludger Lütgehaus Buch und ein wenig umerzählt. Lütgehaus wiederum hat sie aus Günther Anders kosmologischen Humoresken. Aus dem Nichts etwas schaffen kann eben nur Gott. Der reflektierte und selbstkritische Gott dieser Geschichte scheint jedenfalls sympathischer als der biblische. Und selbst wenn er Himmel und Erde geschaffen hätte, hätte ein solcher Gott sich hinterher wohl kaum zu der Aussage seines biblischen Kollegen verstiegen.
Gott sah, dass es gut war.
Unser zurückhaltender Gott war intelligent und feinfühlig genug und folgte nicht der Versuchung, die von der zu vermutenden Haltung des Bibelgottes ausgeht. Alles ist besser als nichts, denn
nichts ist mit nichts vergleichbar. Nichts ist nicht besser, nicht schlechter, nur nichts. Und nichts ist mit etwas nicht vergleichbar. Damit nicht genug. Zwei Wochen später fuhr unser Gott plötzlich aus seiner Zen-Meditation hoch und sagte:
Zum Teufel mit dem Schaffens- und Leistungswahn, dem protestantischen Arbeitsethos, der bürgerlichen Produktivitätsideologie.
Dann schimpfte er, sehr zum Ärger seines Zen-Meisters, noch über den ruhelosen, raffgierigen Finanzkapitalismus und kam, nachdem er seine Zen-Meditation endlich fortgesetzt hatte, zu der göttlichen Lebensweisheit:
Nicht tun kann besser sein als tun. Lassen kann oft besser sein als schaffen.
Es sei denn, der Schöpfergott ist nicht identisch mit dem guten Gott. Gnostiker meinen das. Sie wollen den guten Gott nicht für die offensichtlich nicht ganz so gute Schöpfung verantwortlich machen. In ihren Augen ist der biblische Schöpfergott so etwas wie ein missratener Engel, also überheblich, jähzornig, eitel und zynisch.
Er sah, dass es gut war.
Die spätantiken Gnostiker versuchten also, einen guten, aber sehr weit dem irdischen entrückten Gott vor dem oft grausamen und willkürlich vorgehenden Schöpfergott und seinem Schöpfungsprodukt zu retten.
Wählen Sie immer zuerst Track 2.
Sie wollten den guten Gott von der Schöpfung entlasten, ohne den Menschen mit allem Bösen in der Welt zu belasten.
Mit der Sie sich auf die Meditation einstimmen.
Der Gnostiker Basilides, er lebte im 2. Jahrhundert, versuchte größtmögliche Distanz zwischen dem guten Gott und die Schöpfung zu bringen.
Wenn Sie den Text mit einem qualitativ guten Ganzohr-Kopfhörer...
Er griff dazu wieder einmal in die paradoxe Trickkiste des Nichts und zauberte daraus einen Gott hervor, den es nicht gibt und der mit uns und der Welt ebenso wenig zu tun hat wie das quantenmechanische Nichts mit dem Universum.
Qualitativ guten Ganzohr-Kopfhörer ist der Effekt am intensivsten.
Einmal war es, da war nichts. Nicht einmal das Nichts war da, sondern einfach überhaupt nichts. Wenn ich aber sage, es war, so nicht, um ein Sein auszusagen, sondern um das anzudeuten, was ich darlegen will, so sage ich, dass überhaupt nichts war. Denn jenes ist nicht einfach ein Unsagbares, das genannt wird. Wir nennen es unsagbar. Es ist aber nicht einmal unsagbar. Als also nichts da war, da wollte der nicht seiende Gott nicht auf geistige, nicht auf sinnliche Weise, ohne Wollen, ohne Entschluss, ohne eine Regung, ohne ein Begehren, einen Kosmos schaffen.
Und dieser Kosmos schafft wieder einen Kosmos, der einen Kosmos schafft, der einen Kosmos schafft und so weiter, 365 Mal. Und immer weniger bleibt übrig vom nicht existierenden Gott, der den Kosmos nicht schaffen wollte. Der Kosmos stammt aus dem Nichts und ist kaum göttlich.
Die Wirkung entsteht von selbst, weil unser Gehirn sofort Bilder erzeugt, ob wir das wahrnehmen oder nicht.
Der nicht schaffende oder nicht schaffen wollende Gott wurde vielleicht auch von der weisen Einsicht geleitet, dass er nicht perfekt sei, dass seine Schöpfung folglich dann auch mangelhaft werden würde, dass er wahrscheinlich Elend und Leid über seine Geschöpfe gebracht hätte.
Der Mensch ist etwas, auf das verzichtet werden kann,
dachte sich der weise Nicht-Schöpfer-Gott und fügte hinzu:
Und auch der Rest muss eigentlich nicht sein. Himalaya, Mücken, Löwenzahn, Offshore-Windparks, was soll der ganze Unsinn?
Friedrich Nietzsche fragte sich das auch einmal.
Im Anfang war der Unsinn, und der Unsinn war bei Gott. Und göttlich war der Unsinn.
Eigentlich wissen das die Menschen. So dumm und herzlos sind sie doch nicht. Vor die Wahl gestellt hätten sie, das meinen jedenfalls die, die noch an das Gute im Menschen glauben, also sie hätten sich wohl auch gegen ihre eigene Existenz entschieden. Holocaust, Hiroshima, der ständige Mord und Totschlag, wer hält den Gedanken daran schon aus? Besser es gäbe sie nicht, die Menschen. Besser es wäre nichts.
Ihr Nacken ist mit einem Kissen sanft abgestützt.
Von allem ist, nicht geboren zu werden, für die Erdbewohner am besten.
Das ist äußerst beruhigend, weil es einen gewissermaßen in das Stadium der Unanfechtbarkeit zurückversetzt.
Von allem ist, nicht geboren zu werden für die Erdbewohner am besten und nicht zu erblicken die Strahlen der hellen Sonne. Geboren aber möglichst schnell die Pforten des Hades zu erreichen und im Grab zu liegen, nachdem man viel Erde auf sich gehäuft hat.
Eine alte, oft wiederholte Weisheit von Menschen, die nicht zu Zynikern geworden sind, Sophokles, Herodot, Theognis von Megara, der Pessimist Arthur Schopenhauer und der erfolgreiche Selbstmörder Philipp Mainländer, ein radikaler und wenig bekannter Philosoph und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.
Hass und Tod, Zerstörung, ewiger, endloser Weltenmord bestimmen das Leben, bis der letzte Rest des Alls verschwindet. Bis der letzte Rest des Alls verschwindet.
Dachte sich der Schöpfergott, der tatsächlich geschaffen hatte, weil, seins fixiert wie er war, er sich das mit dem Schaffen vorher nicht gründlich genug überlegt hatte. Der Arme wälzte sich schwitzend in seinem Bett herum. Ihn überfiel ein abgrundtiefer Abscheu. Vor allem ekelte es ihn. Und er war alles.
Öde. Oh Gott, ist das alles öde,
dachte er. Dann hörte er einfach auf. Starb. Doch wenn man dem Philosophen Philipp Mainländer und seiner Philosophie der Erlösung folgt, hinterließ er einen zerfallenden Kosmos, eine sich auflösende Welt. Sie zerfällt und stinkt. So lange, bis am Ende aller Tage nichts mehr übrig bleibt. So lange, bis schließlich nur noch nichts übrig bleibt.
Das ist Gottes Selbstmordprojekt, wie Mainländer es konstruiert. Und das hat ja einen doch ziemlich bewegenden autobiografischen Hintergrund. Kaum hat er seine Philosophie der Erlösung vollendet, da bringt er sich um. Also das mag man erschreckend finden, es ist aber auch eindrucksvoll. Entsprechend konsequent ist er in seinem Denken gewesen. Also er wagt tatsächlich, den Begriff eines absoluten Nichts zu denken.
Alles, was ist, ist von Übel und auf das Übel hin bestellt. Der Zweck des Weltganzen ist das Übel, die Ordnung und der Zustand, die Gesetze, der natürliche Gang des Universums sind durchaus von Übel. Gut ist nur, was nicht ist.
Konsequenz A:
Verzicht auf Fortpflanzung.
Konsequenz B:
Sich bei Zeiten vom Acker machen, in den vorgeburtlichen Zustand des Nichts.
Geht ohne Zittern, meine Brüder. Ihr werdet weder ein Himmelreich noch eine Hölle im Grabe finden.
Wenn es da nicht den alles korrumpierenden Willen zum Leben gäbe, der hartnäckig das Verlöschen dieses Lebenswillens blockieren würde. So die Diagnose Arthur Schopenhauers.
Der Wille zum Leben zehrt durchgängig an sich selber und ist in den verschiedenen Gestalten seine eigene Nahrung. Bis zuletzt der Mensch dem Menschen ein Wolf wird.
Dieser Wille zum Leben muss verneint werden, meint Schopenhauer. Ihm steht ein Spitzenplatz in der Weltverneinung und der Sehnsucht nach dem Nichts zu.
Weil er dem unhintergehbaren, unvermeidbaren Leiden der menschlichen Existenz nicht nur Stimme gegeben hat, sondern eine sehr wirkmächtige Stimme. Er ist der Selbstmörder gewesen, der am Leben blieb.
Erlösung vom lästigen Sein fände der Mensch im Nirvana, meinte Schopenhauer und sympathisierte mit buddhistischem Denken. Schopenhauer übersetzt Nirvana mit Verlöschen. Doch dann versteht er es doch nicht als reines Nichts.
Er argumentiert da zunächst einmal als Erkenntnistheoretiker und sagt, wir können ein negatives Nichts gar nicht denken. Immer kommen irgendwelche Begriffe hinein. Aber diese erkenntnistheoretische Grenzziehung deutet er dann wieder in positive Restseinsbestimmungen um, die ihm dann gestatten, im Nichts, wie die Mystiker das vor ihm getan haben, die Fülle zu finden, also letzten Endes irgendeine Form von seligem Leben.
Das Buch vom Nichts.
Eine Form von seligem Leben, doch wieder jenseits dieser von ihm markierten Grenze. Und ich halte das für unzulässig.
Kurzum, Schopenhauer hat sich zwar von Gott verabschiedet, aber der Seele noch ein Hintertürchen zu einem besseren jenseitigen Sein offen gelassen. Er rettete die christliche Seele vor dem buddhistischen Nirvana, vor der ersatzlosen Vernichtung, vor dem absoluten Nichts.
Das Schöne im Hier und Jetzt erkennen.
Richtig. Warum immer so pessimistisch?
Auch im Nichts liegt etwas Schönes und Erhabenes.
Und wer sich nicht vom absoluten Nichts irritieren lassen will, der kann sich einem Nichts zuwenden, das nett zur Verbesserung des Seins beiträgt. Nein, zur Meditation kommen wir später.
Das Sein, das Unbestimmte, Unmittelbare, ist in der Tat nichts. Und nicht mehr noch weniger als nichts.
Aber keine Angst, weder vor der Komplexität des Gedachten noch vor den Abgründen des Nichts. Der deutsche Meisterphilosoph Hegel schiebt das Nichts dynamisch auf die Schiene des Seins.
Es kann nämlich auch vom Nichts abstrahiert werden. Und dann bleibt nicht nichts, sondern man ist so wieder im Sein angekommen.
Doch ebenso wie das Sein nicht nur Sein ist, ist das Nichts nicht nur Nichts. Im Sein ist immer auch Nichts, im Nichts Sein, und beides schlägt ineinander dialektisch um. Das hört sich bei Hegel komplizierter an, als es ist. Es bedeutet lediglich
Nichts plus Sein gleich Werden.
Allerdings glaube ich, dass man da etwas schnell das Nichts mit dem Bade ausschüttet.
Etwas entsteht, es entwickelt sich, produziert sich, bekommt Schwung. Das Universum, die Geschichte, der Mensch, sogar Gott. So bleibt das reine Nichts auf der Strecke. Und Gott ist am Ende wieder ein zufrieden grinsendes und zu sich selbst gekommenes Alles und Nichts.
Entsorgung des absoluten Nichts durch Integration des Nichts ins dynamische Sein.
Das ist der übliche Weg in der abendländischen Philosophie, mit dem Nichts fertig zu werden. Das Nichts wird heim ins Sein geholt. Ludger Lütkehaus findet das kläglich.
Weil ich denke, dass es eine spezifische Form der Borniertheit ist, seins fixiert im Sinne von Selbsterhaltung, Selbststeigerung zu denken. Vor allem aber ist dieses seins fixierte, seins obsessiv geradezu, weil es den Tod als den großen Widerspieler des Seins im Sein nicht integrieren kann.
Eine Philosophie, die die wichtigsten Themen und die wichtigsten Fragen ins Bequeme und Nette verschiebt.
Ihr Nacken ist mit einem Kissen sanft abgestützt.
Eine andere Geschichte über die Entstehung und Vernichtung der Welt hat sich Pierre Gripari ausgedacht. Die Erzählung heißt »Der kleine Jehova«. Madame Gott ist die besorgte Mutter des kleinen Jehova. Sie holt den Psychiater. Er heißt Dr. Geist. Dieser empfahl den Kosmotest, so eine Art Baukasten, mit dem der kleine Jehova sein Universum basteln kann. Zunächst gab es nichts Spektakuläres. Es sieht hübsch aus. Doch dann sah sich Frau Gott genötigt, den Psychiater Dr. Geist aufzusuchen.
Ganz nett, wie sich diese Körnchen umeinander herumdrehen. Das wirkt eher graziös. Trotzdem erscheint es mir ein wenig verlassen, wie ausgestorben.
Schauen Sie hier, Herr Doktor, hier ist eins bewohnt.
Oh ja, ja. Oh, was für ein Gesindel. Widerlich.
Herr Doktor?
Glücklicherweise handelt es sich nur um Projektionen seines Geistes. Wenn nicht, gäbe es Grund zum Zittern.
Es ist schlimm, Herr Doktor, nicht wahr?
Dann wird der kleine Jehova gerufen.
Zu Anfang hast du die Materie geschaffen. Anschließend hast du die Idee gehabt, Leben zu schaffen. Einige dieser Lebewesen hast du nach unserem Bilde geschaffen, nach Ähnlichkeiten mit uns, nicht wahr?
Antworte doch, Jehova.
Und schließlich, um all dem die Krone aufzusetzen, hast du ihnen die Freiheit geschenkt. Sie können ohne dich existieren. Sie können tun, was sie wollen. Aber was sie tun, ist nicht besonders hübsch.
Nein.
Wie seltsam. Warum gefallen sie dir nicht mehr?
Menschen, sie haben mich nicht geliebt.
Und warum hast du sie nicht dazu gezwungen? Nichts wäre einfacher gewesen.
Ich wollte, dass sie mich aus freien Stücken lieben. Dass sie sich dafür entscheiden, mich zu lieben.
Warum haben sie das nicht getan?
Der Satan hat sie verführt.
Satan ist, um das vorwegzunehmen, eine Projektion des kleinen Jehova, sein anderes, unbewusstes Selbst. Damit aber, das weiß jeder Therapeut, lässt sich sehr effektiv arbeiten.
Nun, Dr. Geist?
Ja, Frau Gott.
Sagen Sie mir alles, ich werde tapfer sein. Es handelt sich um eine Neurose, nicht wahr?
Wie Sie wohl selbst feststellen konnten.
Wie schrecklich.
Affektive Frustration, Schuldgefühle, Selbstbestrafungswünsche.
Aber Sie werden ihn heilen, nicht wahr?
Ich werde ihn heilen.
Aber wie, Herr Doktor, wie?
Ganz einfach. Dieser Kosmos, der schon dazu diente, die affektiven Konflikte ihres Kindes offenzulegen, wird uns auch durch bewusste Projektion dabei helfen, sie zu lösen. Das versteht man unter Kosmotherapie.
Jesus scheint sich nicht weiter um die Welt zu kümmern. Beim kleinen Jehova hat sich das Problem mit der Welt und den Menschen erledigt. Er hat sich unter Anleitung des Kosmotherapeuten Dr. Geist in die Gestalt des Jesus projiziert und umbringen lassen. Dr. Geist macht erfolgreiche Therapien.
Bedeutet das, dass mein Sohn geheilt ist?
Er ist geheilt.
Er ist geheilt, doch die Welt bleibt gleichsam gottlos und unerlöst zurück.
Oh, ach, Dr. Geist, entschuldigen Sie, ich vergaß zu fragen, der Kosmos des Kleinen, was soll damit werden?
Schmeißen Sie ihn weg.
Und so wurde das Universum wieder zu dem, was es einmal war. Nichts.
Wenn man es als Wiederkehr des vorgeburtlichen Nichts versteht, so ist das der Zustand der Nicht-Tangierbarkeit. Also nichts trifft und betrifft niemanden.
Nichts.
Gehen Sie mit Ihrem Bewusstsein tief hinein, in dieses schwarze Loch, in dieses Nichts.
Aber keine Angst, Sie kehren mit Paul Kotes nach einer Stippvisite, gut erholt aus dem Nichts für stressgeplagte Manager, wieder zurück in Ihr jeweilig Seiendes. Aber was ist das für ein Nichts?
Ja, wir dürfen jetzt ja in dieser Sendung nicht mal 5 Minuten still sein, dann gibt es nur Höreranrufe und böse Zuschriften. Das wäre die einfachste Methode.
Die einfachste Methode, das Nichts zu erfahren, meint Paul Kotes. Das geht aber nicht.
Das Nichts ist, wenn man das so will, das Gegenteil von allem, von Gesamten und damit eins. Ja, wir können also die Fülle ohne das Nichts ist undenkbar, nicht möglich, weil diese Gegensätze bedingen sich.
Ich denke, wenn wir selber darüber nachdenken, dass wir nichts sein könnten, dann ist das durchaus etwas Beängstigendes.
Rolf Elberfeld wurde einmal zu einem Vortrag über das Nichts eingeladen. Doch er saß einfach nur da und tat nichts. Das Publikum war irritiert. Nach längerer Zeit haben sie dann über das Nichts nachgedacht, über
die existenzielle Bedeutung des Nichts.
Er hält viel vom Nichts.
Diese Vorstellung eines Nichts, meiner eigenen Vernichtung, das ist etwas, was uns selber wieder anregt, über unseren eigenen Ursprung und über unser eigenes Dasein nachzudenken. Es wirft uns zurück auf uns selbst als eine endliche Gestalt des Lebens.
Rolf Elberfeld ist Philosophieprofessor und hat sich dem interkulturellen Philosophieren verschrieben. Er beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Buddhismus und Daoismus und fragt sich, ob von ostasiatischen Philosophien ausgehend nicht neue Blicke auf die abendländische Tradition des Philosophierens zu gewinnen sind.
In diesen Denktraditionen spielte eben das Phänomen des Nichts in verschiedenster Weise eine große Rolle.
Das Nichts des Zen-Buddhismus ist mit der Leere nicht identisch,
schreibt der japanische Philosoph Isamatsu. Und dann schreibt er hübsch durchnummeriert,
viertens,
was das Nichts noch alles nicht ist. Es ist unter anderem, wen wundert's, seinsleer. Doch das ist es auch wiederum nicht.
Neuntens, dass dieses Nichts leerelos leer ist, heißt, dass es zwar das Nichts des Zen ist, dass es aber nicht einem Sein gegenübersteht, sondern jenseits von Sein und Nichtsein weder Sein noch Nichtseins Charakter hat. Es entzieht sich jeder Definition und wohnt als subjektives Nichts weder im Sein noch im Nichtsein.
Wobei es immer natürlich das Problem ist, wir machen das im Medium der Sprache und die Vergegenständlichungstendenz des sprachlichen Explizierens kommt uns immer in die Quere. Aber darauf zielt das letztendlich sozusagen eine Ursprungsbewegung, die statt hat, die weder Sein noch Nichts ist, sondern absolutes Nichts.
Das Denken lässt sich in allerlei Paradoxien ein und hofft damit, dass sich das Nichts irgendwie erschließt. In der Meditation verlässt der Zen-Kundige diese Grenzen der Sprache. Hier gelingt es,
vollkommen in die Erfahrungswelt des Nichts zu gelangen.
Hinterher weiß man es und dann hat man es. Selbstverständlich ohne das Nichts präzise fassen oder besitzen zu können.
Ja, interkulturelles Philosophieren bezieht Texte und Möglichkeiten des Nachdenkens über den europäischen Philosophiezusammenhang hinaus ein, wie zum Beispiel den Buddhismus oder den Daoismus. Und vor allen Dingen in diesen beiden Strömungen gibt es viele Bezüge auf das Nichts.
Bezüge, die verunsichern und die gewohnten Sichtweisen irritieren.
Und nun fragt es sich, wie kommt man hinter diese Gewohnheiten zurück? Und das ist natürlich ein sehr prinzipielles Geschäft auch des Philosophierens, zurückzufragen hinter das, was wir gewohnt sind, dieses und jenes zu verstehen. Wir haben uns darauf konzentriert, einen Ton zu hören. Zunächst den Anfang des Tones, dann das Ende des Tones.
Piep.
Dann merkt man, wie man, wenn man den Anfang hören soll, bereits in einer Vorerwartung ist auf den Anfang und möglicherweise genau durch diese Vorerwartung den Anfang verpasst. Und gar nicht mehr, denn man ist ganz verwirrt und dann muss man sich erinnern an den Anfang und so weiter.
Wann hört das Nichts auf?
Wann fängt etwas an?
Andere Übungen zielen darauf ab, das Abzielen auf etwas, die Intentionalität, sein zu lassen.
Solange ich noch die Absicht habe, gut zu schießen, richtig zu schießen, zu treffen, ist jedenfalls der japanische Meister nicht zufrieden mit dem Schuss. Die Qualität des Schusses entsteht erst dann, wenn ich die Absichtslosigkeit in mir so stark habe aufkommen lassen, dass der Schuss von selbst geschieht.
Etwas wollen, ohne etwas zu wollen.
Und dieses Lassen ist eine Qualität von Absichtslosigkeit, die geübt werden kann, die mit unserem Wollen und unserem Wünschen zu tun hat.
Das heißt ja nicht, dass wir auf einmal nichts mehr tun sollen oder dürfen, was ja vielfach vorgeworfen wird, dass man sagt, Meditation führt zu einem dolce far niente oder zu einem Nichtstun.
Alle Meditationen sind Reisen in das Innere unseres Selbst. Für diese Reisen sollten Sie entspannt auf dem Rücken liegen.
Esoteriker in Nadelstreifen.
Und das ist für Führungskräfte insbesondere die größte Herausforderung, eine Sache einmal laufen zu lassen.
Diese Gelassenheit optimiert Paul Kotes Klientel, schützt vor Burnout.
Wir müssen nicht alles loslassen, das wäre ja völlig weltfremd. Es ist gut, alles loslassen zu können, das ist der große Unterschied.
Der Mensch, der gelassen hat und gelassen ist und nimmermehr einen Augenblick auf das sieht, das er gelassen hat, dieser Mensch ist allein gelassen.
Die Gelassenheit ist ein schönes deutsches Wort, was eben bei Meister Eckhart eine zentrale Rolle spielt. Und Meister Eckhart ist der Denker, der in einer sehr intensiven Gottesspekulation dazu gekommen ist, dass er Gott eigentlich denkend in dieser Form gar nicht intendieren kann.
Das Höchste und das Äußerste, was der Mensch lassen kann, das ist, dass er Gott um Gottes Willen lasse. Darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache.
Die Mystik Meister Eckharts bietet Andockstationen für ein interkulturelles Philosophieren.
Ich glaube, dass die Übungen der Gelassenheit einen doch sehr viel existenzielleren Sinn haben, auch von den verschiedenen Traditionen, sowohl von der europäischen wie auch von den asiatischen Traditionen aus gesehen. Und wir vielleicht und hoffentlich am Anfang einer Neuentdeckung dieser Übungspraktiken stehen, die dann aber auch nicht im Gegensatz zur Reflexion und zur Philosophie stehen.
Der Mensch solle aller Dinge und aller Werke, innerer und äußerer, so ledig sein, dass der Mensch ledig steht aller Kreaturen und Gottes und seiner selbst.
Immer wenn wir den Abstand haben, und das auch wieder Meister Eckhart, der sagt, alles, was sich in dem Universum verändert, verändert sich mit der Absicht zur Verbesserung. Nehmen wir das mal so hin.
Es bleibt nichts optimiert, alles beim Alten und geht voran.
Hier kommen unten und oben, vorne und hinten, außen und innen zusammen.
Die Mystik Meister Eckharts bietet auch Andockstationen für ein zen-buddhistisches Meditieren.
Zen-Buddhismus in Nadelstreifen.
Das klingt jetzt absurd, aber darum geht's wirklich. Und alles, was ich mir wünsche, was ich aber jetzt nicht haben muss, weil mein Ego darauf geil ist oder gierig danach ist, das wird sich auch erfüllen, das ergibt sich, das ist sozusagen, liegt bereit im Universum. Ja, jetzt mal etwas pathetisch gesagt.
Spüren Sie noch etwas tiefer hinein in dieses Zentrum des universellen Nichts, unendlich tief.
Dort finden Sie ein Nichts, das alles ist. Ein Nichts, das keine Angst macht. Ein sein gefülltes, kuscheliges Wohlfühl-Nichts, das sich allerdings durch das Nichts unterscheidet vom absoluten Nichts.
Es gibt existenzielle Momente, Dimensionen, die uns davor bewahren können, das Nichts gewissermaßen mit dem Bade auszuschütten.
Hier wiederholt sich Ludger Lütkehaus, weil er darauf besonderen Wert legt. Das Nichts ist bei ihm eben nichts und nicht alles. Und dieses Nichts irritiert und konfrontiert uns.
Ich habe genannt, Tod ist Negation, ist Vernichtung, aber Tod verstanden als Nichts ist keine Dimension des Daseins mehr, also auch nicht mehr geschlagen von Vernichtung. Unterlassene Geburt ist eine Form von Nichts sein lassen. Der Weg in den freien Tod ist eine Form von Suche von Nichts. Es mag auch eine Suche von anderen Zuständen als Nichts sein, aber es gibt Leute, die wollen ins Nichts. In allen diesen Formen hat Nichts existenzielle Dimensionen. Und an diesen muss man sich orientieren, wenn man sich in die Heiligkeiten des Nichtsbegriffs hinein vertieft.
Ob nun das kastrierte Sein-Nichts oder das herbeimeditierte Alles-Nichts, ob nun das Nichtsige, das Gar-Nichtsige oder das absolute Nicht, macht nichts. In jedem Fall ist mit dem Nichts etwas gewonnen. Natürlich absichtsfrei, entspannt und gelassen im Hier und Jetzt. Das Nichts kann fröhlich machen oder wenigstens nicht unglücklich. Dann nämlich, wenn man nach der Seinsfixierung auch die Nichtsfixierung der Welt- und Menschenverächter aufgibt.
Während nach meiner Version eines vollendeten Nihilismus das Nichts weder Anlass zu positiven Gefühlen noch zu negativen Gefühlen ist, nichts ist schlicht nichts, also es kann uns letzten Endes nicht tangieren. Denn wenn wir sind, ist nichts nicht und wenn nichts ist, sind wir nichts. So könnte man diesen berühmten epikurischen Satz, der ja schon der Inbegriff der epikureischen Philosophie, also einer durchaus am Genuss orientierten Philosophie war, wiedergeben.
Der vollendete Nihilismus von Ludger Lütkehaus geht von einer friedlichen Koexistenz von Sein und Nichts aus.
Sein ist nicht besser als nichts.
Nichts ist nicht besser als Sein.
Vor dem eigenen, postmortalen Nichts braucht der Mensch keine Angst zu haben. Wenn er im Nichts ist, ist er nicht mehr. Lütkehaus meint,
ich glaube, man merkt meinem Buch auch an, dass man vollendeter Nihilist sein und einigermaßen heiter sein kann zugleich. Also das ist keine Alternative für mich. Ich glaube eigentlich, wenn ich die erste Bestimmung der Philosophie lehre, das Überwinden der Angst wörtlich nimmt, nur unter den Bedingungen eines vollendeten Nihilismus, der nichts als nichts gelten lässt, zu einer gelassenen Daseinsbetrachtung kommen kann. Also alles andere läuft zwanghaft auf Ausquartierung, auf Exkommunikation des Todes als der uns beherrschenden Nichtsgestalt hinaus.
Das Nichts, der Tod, kann so seinen Schrecken verlieren.
Philosophieren lernen heißt Sterben lernen und Philosophieren lernen heißt Überwindung der Furcht. Ich glaube, dass ein vollendeter Nihilismus im Sinne der antiken Philosophie ein gelassener Nihilismus sein muss, Einübung in die Gelassenheit bietet. Und das halte ich nach wie vor für das wichtigste und schönste Ziel der Philosophie.
Nichts macht's möglich.
Nichts.
Nichts?
Gar nichts.
Macht nix.
Meine, was hast du schon zu verlieren? Du weißt, du kommst aus dem Nichts und du gehst wieder ins Nichts zurück. Was hast du also verloren? Nichts!
Was übrig bleibt, wenn nix übrig bleibt. Über das Nichts. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Regina Lemnitz, Udo Schenk, Max Urlacher und Winnie Böwe. Ton Bernd Friebel, Regie Philipp Brühl, Redaktion Klaus Pilger, Produktion Deutschlandfunk 2014.